Willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air. Der SaaS-Podcast heute aus dem Süden, in der Mischung aus Stuttgart und Österreich, mit dem Co-Founder und CEO von Guide, Lukas Heinzmann.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es aber in der Early Stage für dich als Founder einfach auch wichtig zu verstehen oder möglichst schnell zu verstehen, niemand steckt so tief drin wie du. Und ich glaube, einer der Fehler, die ich wahrscheinlich gemacht habe und den ich bei vielen Early Stage Foundern sehe, ist, dass du zu viel Wert dann oder zu viel Gewicht auf die Empfehlungen und auf die Blicke von Leuten legst, die es einfach schon mal gemacht haben. Weil klar sind die super schlau und die sind potenziell auch deutlich schlauer wie du, weil sie es schon mal gemacht haben. Nichtsdestotrotz, die beschäftigen sich nicht 80 bis 100 Stunden die Woche genau mit diesem Thema, mit diesem Kunden, mit diesen Problemen, die du hast. Du hast immer so einen unglaublichen Wissensvorsprung. Und ich glaube, da die gute Balance zu finden, das ist einfach die schwierigste Sache oder eine der schwierigeren Sachen als Early Stage Founder.
Ich freue mich, dass sich unsere neue Serie Artist on Tour direkt bemerkbar macht. Wir hatten einen Tourstop in Karlsruhe und in dem Zusammenhang habe ich unter anderem mit dem Benedikt Ill gesprochen von Flip, die ja mit knapp über 30 Millionen Funding jetzt eher im Scale-Up-Bereich unterwegs sind. Und über Benedikt kam auch die Intro dann zu meinem heutigen Gast, dem Lukas Heinzmann von Guide. Jetzt heute dann eher mal ein Early Stage Startup-Founder. Der Lukas hat jetzt so 15 Mitarbeiter und ist Post-Seed, haben im VC Winter 2022 eine gute Million geraced, sind daher jetzt aber auch sehr cash-effizient unterwegs, mit 50, 60 Kunden im Bereich Learning and Development, eine sehr spannende App und Peer-Coaching-Geschichte aufgebaut, gehen wir im Detail gleich drauf ein, aber das Hauptthema, worüber wir gesprochen haben, ist jetzt der Fokus im Go-to-Market. Wir haben das Glück, dass ihre Kunden sehr zufrieden sind und auch wachsen, allerdings teilweise aus komplett unterschiedlichen Branchen und Bereichen kommen, wie sie damit umgehen und wo sie an welcher Stelle manchmal vielleicht sogar auch zu möglichen zusätzlichen Umsatz oder Neukunden Nein sagen müssen, um dann einfach das Team und auch die Produktentwickler konsequent aufzustellen für ein gut skalierbares weiteres Wachstum auf dem Weg zur Series A. Darum geht's heute in dem Podcast mit Lukas Heinzmann von Guide und mit mir, Matthias Ernst. Viel Spaß! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo Lukas, ich grüße dich.
Hi Matthias, schön, dass ich da sein darf.
Lukas, du hast Guide gegründet, eigentlich eine App für Mitarbeiter. Ich freue mich mehr darüber, jetzt in den nächsten 45 Minuten zu lernen. Fang doch mal an und sag in eigenen Worten, wie du Guide beschreiben würdest.
Cool. Ja, super gern. Also in kurz, Guide ist ein Learning- und Development-Anbieter. Was machen wir? Wir helfen Firmen dabei, ihre Talente und Führungskräfte weiterzuentwickeln. Und produktseitig kannst du das so vorstellen, dass da eigentlich zwei Dinge beim Kunden ankommen. Das eine ist das, was die meisten Mitarbeitenden in der Firma dann von Guide mitbekommen. Das sind eigentlich sozusagen unsere Trainings. Das ist ein Format namens digitale Lernreise, das wir da machen. Das lässt sich super einfach in den Arbeitsalltag integrieren und ja, funktioniert einfach deutlich besser darin, Leute wirklich in die Umsetzung zu bringen, also klassische Trainings. Und andererseits haben wir dann eine Plattform, auf der die Personalentwicklung, also die Teil der HR-Abteilung, eben super schnell maßgeschneiderte Trainings losschicken kann, entwerfen kann und die dann zu ihren Leuten bringen kann und über uns abwickeln kann.
Okay, also das heißt, das hatte ich noch gar nicht verstanden, das heißt, der Firmenkunde, also in der HR-Abteilung, kann auch das Programm mit shapen. Also ist es nicht alles von ganz euch vorgefertigte genau, ja. Trainings, sondern die können die ganz sozusagen genau. Auch Content reingeben oder können die es nur zusammenbauen, modular?
Genau, die bauen das zusammen und können es dann eben für ihren Unternehmenskontext, ja, wir nennen es anpassen oder kontextualisieren. Das heißt sozusagen die Frameworks beispielsweise, die dort dann vermittelt werden, da haben wir überall unsere Expertinnen und Experten dafür. Aber die Frage ist ja immer die, bei allem, was ich lerne, egal ob im Sales oder in der Führung, wie bringe ich das denn in meinem Umfeld richtig auf die Straße? Und da hat dann ja die Personalentwicklungsabteilung immer die Möglichkeit, das ganz, ganz einfach mit ein paar Handgriffen in ihren Kontext zu rücken und so halt ja super wirksam zu machen.
Okay, Content-Qualität ist bei euch, aber welche Module und wie genau ich das ausspiele, da kann ich dann als Firma noch Einfluss drauf nehmen, damit ich das einfach sozusagen in das, was ich die letzten 3 Jahre gemacht habe, besser einfügen kann, damit es jetzt nicht so, okay. Verstehe ich, ergibt Sinn. Okay, also wir haben eine Mitarbeiterentwicklungs- und Coaching-App oder Welt, die ihr geschaffen habt. Wir kommen da gleich nochmal hin, wieso ihr du das gemacht hast, ja, und wie du da hingekommen bist, wie ihr jetzt aussieht, wie es läuft. Vielleicht als Teaser vorab für unsere Zuhörer, gebt uns doch mal ein Gefühl, wo ihr steht. Also ein bisschen die Größe, wie lange es euch gibt, dass man einfach so ein bisschen das einordnen kann, wo es jetzt Guide versus Celonis, Personio und Signavio. Ja, so.
Sehr gut. Auf jeden Fall die Liste von
knapp Companies, dahinter.
Knapp dahinter wahrscheinlich. In die man unser Early-Stage-Startup einsortieren sollte. Genau. Nein, wo stehen wir? Wir sind gerade 15 Mitarbeitende. Haben so an die 50, 60 Kunden auf unserer Plattform und in unseren Angeboten. Genau, wachsen gerade ganz gut, sind im letzten Jahr eigentlich im Durchschnitt pro Monat deutlich über 20% gewachsen, sind da super happy damit, und sind gerade jetzt von der Phase sozusagen da drin, unseren Go-to-Market einfach skalierbar zu machen und so auszurichten, dass es dann halt einfach nochmal deutlich schneller gehen kann.
Genau, perfekt. Und seit Post-Seed, ne? Ihr habt eine Seed-Runde gemacht.
Genau.
Wir haben
eine Seed-Runde im 2022 gemacht. Und ja, genau.
Okay. Willst du teilen, wie viel, wie hoch oder ist das alles Secret?
Ja, also ja, war so ein bisschen mehr als eine Mio im größten VC-Winter. Genau, als es schwierig war. Das war vom Timing nicht ganz ideal. Dementsprechend sind wir da jetzt, ich sag mal, sehr cash-effizient gewachsen, was ganz gut war, was für uns nicht immer nur zum Nachteil war in dieser Phase. Genau.
Ja. Würde ich auch sagen. Also das fühlt sich dann vielleicht beim Raisen doof an, aber jetzt so 1-2 Jahre später hat man ja schon wieder eine ganz andere Perspektive darauf und hilft, glaube ich, auch. Also sagen auch ganz viele von unseren Bootstrap-Foundern, ne, dieses Cash-Constraint hilft dann doch irgendwie zu fokussieren. Ja. Auf Fokus kommen wir ja auch gleich nochmal. Aber jetzt habe ich verstanden, was ihr macht. Ich habe so ein bisschen eine Einordnung, ja, wie groß ihr seid. Jetzt gehe ich dann immer so ein bisschen an den Anfang. Wie ist da hingekommen? Ich habe gesehen, du hast schon ambitioniert studiert, ja, also du kommst ja, wir machen ja hier so einen Süd-Podcast, ja, du sitzt jetzt gerade in Stuttgart?
Genau, ja.
Ja, ich bin ja hier gerade in Österreich, also es ist schon sehr, sehr südliche Vibes, ja, aber du bist aus deiner Heimatuni dann nach Italien, an die Bocconi gegangen, ist ja auch ein bisschen eine Elite-Uni, also da signalisiert mir ja schon eine kleine Ambition, Internships bei Ernst & Young und bei Trumpf, also sind ja auch irgendwie bekannte Namen, und dann bist du bei Mercedes eingestiegen, was ja, wenn man in Stuttgart, Stuttgarter Raum ist, auch nicht ganz ungewöhnlich ist, digitales Business Development, 2 Jahre gemacht. Um das jetzt gar nicht zu vertiefen, aber so erklär mal den Moment, du bist bei Mercedes in so einem Großkonzern, ja, und rödelst da Poststudium 2 Jahre. Was ist dieser Moment, wo du sagst, ich gründe jetzt einfach eine Firma? Also das kein Bock mehr, ich will was Eigenes machen. Oder was hat dich dazu bewegt, zu gründen?
Lass mich an der Stelle den Cliffhanger hier kurz nutzen, um unseren neuen Werbepartner Vanta vorzustellen. Denn wahrscheinlich baust du gerade auch, wie viele unserer Zuhörer, eine SaaS-Firma auf. Wenn du noch nicht von potenziellen Kunden oder Investoren nach SOC 2, ISO 27001 oder HIPAA Compliance gefragt wurdest, dann wird es wahrscheinlich bald passieren. Compliance zu erreichen, kann deiner Firma nämlich erhebliches Wachstum ermöglichen und eine Vertrauensgrundlage schaffen. Aber der Prozess dorthin ist oft zeitaufwendig und kostspielig. Vanta kann dir dabei helfen. Vanta automatisiert bis zu 90% der Compliance-Arbeit und macht dich in Wochen statt in Monaten auditbereit, wodurch du bis zu 85% der damit verbundenen Kosten sparen kannst.
Und Vanta skaliert mit deiner Firma, um dir erfolgreich den Eintritt in neue Märkte, den Abschluss größerer Deals und das Vertrauen der Kunden zu ermöglichen. Um jetzt zu erfahren, warum sich bereits mehr als 6.000 schnell wachsende Unternehmen für Vanta entschieden haben, buch dir eine individuelle Plattform-Demo auf vanta.com/artistonair. Das ist vanta.com/artistonair, alles in einem Wort.
Ich glaube, es sind ja immer so zwei Dinge. Das eine ist natürlich die Frage, okay, was stelle ich mir selber vor? Was gibt mir selber Energie? Was gibt mir selber Power? Und ich habe einfach im Konzern-Setup ein Stück weit für mich gemerkt, dass mir meine Wachstumskurve nicht schnell genug ist. Das war cool dort. Also weißt du, wir haben richtig coole Sachen bauen dürfen, machen dürfen. Da waren coole Projekte da, auch um neue Geschäftsmodelle auf die Straße zu bringen. Und nichtsdestotrotz, so ein großes Konzernsetting, das schirmt die harte Realität an manchen Stellen halt doch von dir ab. Also wenn du fällst, fällst du einfach bei deinen Projekten nicht so super hart. Und da habe ich gedacht, hey, irgendwie tut es zu wenig weh, wenn ich das falsch mache. ich glaube nicht, okay, dass das sozusagen okay, das Umfeld ist, in dem ich sozusagen am schnellsten die Learnings mache, die ich brauche. Von dem her kam das natürlich einerseits aus einem persönlichen Wachstumswunsch und Bestreben raus. Und dann andererseits habe ich mit Omar, mit meinem Mitgründer, halt auch einfach dort eine Person gefunden, wo ich gesagt habe, hey, das ergänzt sich jetzt skillset-seitig brutal gut. Ich kenne viele Leute oder kannte viele Leute, die gründen wollten, wo du aber einfach gemerkt hast, hey, die Teams sind einfach nicht so richtig komplementär, mit denen sie es machen wollen, wo ich gedacht habe, hey, das ist einfach mega, mega cool. Genau. Und
du bist ja der CEO, ja, CEO, Co-Founder laut LinkedIn. Das heißt, Omar ist dann der CTO und der das Produkt baut, oder? Ja.
Genau.
Okay. Ja. Und wer hatte die Idee? Also saßt ihr so 6 Monate zusammen jeden Freitag auf dem Bierchen und habt gebrainstormt, oder ist einer von euch beiden rumgekommen und hat den anderen mit der Idee eingesammelt?
Ja, es war so ein bisschen was zwischendrin. Wir wollten in diesem ganzen Learning- und Development-Bereich auf jeden Fall was machen, weil wir da einfach so das Gefühl hatten, hey, da liegt so viel Potenzial auf der Straße. Es gibt zwar irgendwie relativ viele Angebote, aber die funktionieren alle irgendwie nicht so. Und wollten auf jeden Fall dann in diesen Space rein. Haben uns dann zusammengesetzt, irgendwie jeden Samstag bei Omar in der Küche irgendwie gebrainstormt und teilweise schon irgendwelche Sachen gecodet. Und haben dann leider aber noch eine kleine Zweigung genommen, haben 1,5 Jahre dann doch so auf den letzten Drücker gemeint, noch ein anderes Geschäftsmodell machen zu müssen, das wir dann einfach nicht vom Boden gekriegt haben. Und sind dann sozusagen nach 1,5 Jahren wieder auf die Grundidee zurückgekommen, was in diesem ganzen L&D-Space zu machen. Und zum Glück funktioniert das jetzt eben signifikant besser.
Ja, ganz geil. Ich bin ja auch fasziniert. Kannst du ja gleich mal sagen, wer da so andere Produkte waren, die ihr wahrgenommen habt, von denen ihr nicht so überzeugt war? Ja, ohne jetzt so zu dissen. Ich frage es ganz bewusst, weil ich habe ja 2012, 2013 selber eine Jobplattform geleitet. Ja, und bin ja auch immer wieder fasziniert, dass trotzdem alle 3 Jahre, eigentlich seit 20 Jahren kommen ja irgendwie alle 3 Jahre neue Jobplattformen raus und die auch irgendwie immer wieder eine Daseinsberechtigung haben, ja, und jetzt irgendwie, ich hatte Ampion hier im Podcast, Instafo ist einer unserer Partner, irgendwie, die gerade eine große Welle machen und im Endeffekt ja auch alle irgendwie wieder so Jobs vermitteln. Und ich glaube, im Learning- und Development-Bereich habe ich auch schon viele Produkte gesehen, ja, also dass Mitarbeiter irgendwie Coaching brauchen und dass Leute sich einfach selber weiterentwickeln wollen, kennt man ja auch, und da kommt auch irgendwie gefühlt alle 1-2 Jahre was Neues raus. Und wen habt ihr da so als Wettbewerber identifiziert, ja, im Learning- und Development-Bereich, und warum ist jetzt Guide sozusagen, ich will nicht sagen besser, sondern warum hat Guide seine eigene Daseinsberechtigung, sag es mal so.
Ja. Ja. Ich glaube, was du beschreibst, dass, ich sag mal, in diesem ganzen HR-Tech-Space eben immer wieder neue Sachen kommen, obwohl man meint, hey, da ist eigentlich schon viel da, ja, zeigt einfach, wie krass der Makrotrend ist, der da dahinter liegt. Also ich glaube, unser Arbeitsmarkt, das steht halt einfach vor unglaublichen Umwälzungen. Und wenn wir uns mal so die Demografie anschauen, dann wird das eigentlich noch deutlich, deutlich heftiger. Dementsprechend verändert sich ja irgendwie so dieses Verhältnis, wie arbeiten Leute, was ist das Verhältnis von Mitarbeitenden zu Companies ständig. Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass da einfach so viel Bewegung drin ist, dass es halt für neue Player wie uns, aber ich glaube auch einfach im Recruiting-Bereich ja auch, ständig Möglichkeiten gibt, um sich da zu platzieren und diese neuen Bedarfe, neuen Nischen, die sich aufreißen, die sich auftun, da zu besetzen. Von dem her glaube ich, da ja, ist einfach so viel Makrotrend und seismische Verschiebungen dahinter, dass sich da einfach ständiges tut.
Ja, wobei es ja, da glaube ich, noch Unterschied gibt, weil ich glaube, bei Recruiting, da gibt es ja so ein bisschen das Narrativ, dass eigentlich die Recruiting-Plattformen das Problem ja nicht lösen, weil zu wenig Arbeitskräfte.
Ja.
Ja, genau. Also die profitieren einfach von dem Pain der Unternehmen und da gibt's dann eine neue Story oder eine kreativere Nutzung der Kanäle über TikTok und so weiter. Gibt's dann einfach eine höhere Effizienz und da kannst du dann sozusagen einfach jetzt ein bisschen mehr abschöpfen, weil die Unternehmen halt einfach leiden. So, aber letzten Endes schaffen Recruiting-Plattformen ja nicht mehr Arbeitskräfte. So, und jetzt bei euch ist vielleicht ein bisschen anders, weil ihr bildet ja weiter. Also schafft ihr es, dass dann sozusagen Unternehmen durch diese Weiterentwicklung der Leute sozusagen mehr Arbeit mit der gleichen Anzahl Menschen schaffen und deswegen halt auch weniger einstellen müssen? Oder ist es eher, dass ihr sagt, euer Pitch ist bessere Firmenkultur, happier, glücklichere Mitarbeiter führt zu einer höheren Retention und da du eh keine neuen Leute kriegst, ist erstmal gut, die du hast, irgendwie zu behalten?
Ja, definitiv. Also ich glaube, noch ein Satz zum Recruiting-Markt. Bin ich bei dir, am Ende ist ein Zero-Sum-Game und ich glaube, im L&D können die Companies dann natürlich deutlich mehr gewinnen, ohne den anderen was wegzunehmen. Ich glaube, worauf ich raus wollte, ist, dass diese Vertikalisierung, die sich da auch ein Stück weit in dem ganzen Recruiting-Markt aufgezeigt hat, dass wir halt unterschiedliche Recruiting-Plattformen für unterschiedliche Berufsgruppen haben, dass da je nachdem, wo eben die Mangelberufe sich hin verschieben, da ständig was in Bewegung ist. Am Anfang hat man vor allem Software-Developer gebraucht. Jetzt gibt's ganz konkret für Pflegekräfte entsprechend targetierte Sachen. Also ich glaube, da ist einfach komplett viel in Bewegung. Aber genau wie du meinst, genau wie du sagst, es ist dort halt ein Zero-Sum-Game. Und das ist natürlich im L&D-Bereich deutlich schöner an der Stelle. Genau, weil du natürlich deine Mitarbeitenden besser machen kannst, besser an dich binden kannst, ohne dass du den anderen Companies dann an der Stelle was wegnimmst.
Genau. Okay, dann noch die letzte Frage, bevor wir auf eure so Business Dynamics ein bisschen mehr eingehen. Zum Produkt nochmal, ist es jetzt ein Produkt, was sich eher auf Führungskräfte fokussiert, wo du sagst, okay, es geht jetzt um irgendwie Strategie oder konkrete vielleicht Manager-Skills, die ihr da ausbildet mit dem Coaching? Oder ist es eher, dass ihr Firmen helft, zum Beispiel Mitarbeiter umzuschulen? Das ist ja auch ein großes Thema, ja, irgendwie ein Bereich fällt weg, weil er jetzt komplett von AI übernommen wird, aber dann können die Leute was anderes machen. Ja, danach, ich sag jetzt mal so ein bisschen, aber ne, also ist es so, ich werde einfach immer besser, obwohl ich eigentlich schon sehr skilled bin, oder ist es ein Umskilling-Thema?
Ja, also wir konzentrieren uns an sich komplett auf diesen ganzen Softskill-Bereich. Also all die Schlüsselfähigkeiten, die Leute brauchen, um wirksamer zu kollaborieren, besser zu führen, die Leute, also die letzten Endes viel Kultur prägen und Leute ans Unternehmen binden. Das sind so unsere Sachen. Also jetzt, wie dein Developer die nächste Programmiersprache lernt, das ist komplett out of scope für uns. Es sind eben immer genau diese Collaboration-Skills.
Okay, verstanden. Also keine konkreten Inhalte. Wenn ich jetzt irgendwas suche, dann suche ich es woanders. Es geht einfach um sozusagen Soft Skills. Verstanden. Ja, ist auch nochmal eine wichtige Einordnung. Ja, dann sag doch mal ganz kurz, ihr hast eben gesagt, irgendwie Seed-Runde habt ihr gemacht. Ihr habt jetzt 15 Mitarbeiter. Vielleicht so die Zusammenfassung, so was waren die großen Hürden? Wir nehmen ja, also um den Kontext zu geben, wir nehmen ja Late-Stage-Founder rein, um so ein bisschen da die Vision zu geben, wie groß kann so eine Firma werden. Wir nehmen aber auch immer wieder ganz bewusst Early-Stage-Founder wie dich jetzt rein, weil ja viele der Leute zuhören, irgendwie so die gleichen Pain-Points haben. So, und deswegen gehe ich dann einmal da so ein bisschen rein, was waren so die Themen, die dich in den letzten 3 Jahren hart genervt haben? Ja, und wie habt ihr die dann am Ende gelöst, seid ihr umgangen oder schnell genug davor weggelaufen, je nachdem. Ja.
Ja. Ich glaube, die größte Herausforderung für uns oder vor der wir gerade stehen, ist einfach die, wie fokussierst du dich? Also ich glaube, einerseits, du hast ja vorher die Frage noch gestellt, was macht Guide anders und wieso hat Guide die Daseinsberechtigung neben diesen anderen Themen? Der Punkt ist der, wir bedienen gerade relativ viele unterschiedliche Arten von Companies zu einigen unterschiedlichen Use Cases. Und dementsprechend, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich dir sagen, dass die also der tatsächliche Selling Point. Wir haben wahrscheinlich 2 bis 3 unterschiedliche Selling Points in diesen unterschiedlichen Segmenten. Und während ich natürlich einerseits sagen kann, hey, das ist super toll, mein Team hat einen tollen Job gemacht, das Produkt so attraktiv zu machen, dass die Kunden, dass dort alle kaufen in diesen unterschiedlichen Segmenten, dass die auch so nachbuchen. Also wir haben echt brutale Nachbuchungsraten an diesen Stellen. Ist es gleichzeitig halt auch ein Problem für deinen Fokus und für deine Skalierbarkeit. Worauf konzentriere ich mich jetzt?
Da würde ich kurz reingehen, ja, kannst du das konkretisieren? Also wenn du sagst Nachbuchungsraten, wie funktioniert denn so ein Vertrag? Also ihr habt jetzt 50 bis 60 Kunden, ich nehme jetzt mal einfach irgendwie Firma X, sagen wir mal Trumpf, ja, dein alter Arbeitgeber will jetzt einfach für seine Führungskräfte da mal irgendwie für ein paar, weiß nicht, paar Dutzend, wie groß oder wie viel Mitarbeiter machen die das dann? Die haben ja irgendwie Tausende von Mitarbeitern, davon sind halt nicht alle irgendwie wahrscheinlich relevant für Soft-Skill-Training. Wie teilt ihr das auf und was zahlen die dann und wie lange geht so ein Vertrag?
Ja, genau. Also letztendlich das Geschäftsmodell kannst du dir so vorstellen, der Kunde kommt zu uns und bekommt oder kauft letzten Endes ein Jahreskontingent. Das Jahreskontingent kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie du bist gerade im Skifahren, wie früher an so einem ganz alten Skilift, so eine Liftkarte. Jedes Mal, wenn ich unten einsteige, wird einmal abgestempelt.
Der Punktepass.
Okay. Und was du letzten Endes bei Guide kaufst, ist so ein Punktepass sozusagen, den du für ein Jahr dann sozusagen aufbrauchen kannst. Und du hast dann die Möglichkeit, auf unserer Lernreise komplett frei deine Lernreisen zusammenzustellen und einfach loszuschicken. Und ein Credit wird eben aufgebraucht, wenn eine Gruppe eine Lernreise absolviert. Genau. Und wie kannst du das vorstellen? Also das Ganze verlängert sich dann automatisch im nächsten Jahr. Im Durchschnitt verdoppeln eigentlich unsere Kunden gerade nach einem Jahr fast immer ihr Kontingent. Also 196%, um ganz genau zu sein. Genau. Und ja, also da, also so kannst du dir vorstellen, wie die Verträge gestaltet sind.
Okay, genau. Fair. Also da eure Net Revenue Retention ist sozusagen dann so eingebaut, dass ihr eigentlich mit einem, also der Kunde kann halt mit einem kleinen Kontingent anfangen, um es auszutesten und merkt dann, es funktioniert und bucht dann einfach mehr und nimmt dann entweder die Mitarbeiter stärker ran oder mehr Mitarbeiter dazu, die es dann halt buchen, ne? Und so wächst er dann auch innerhalb eines Kunden.
Genau. So kannst du es verstehen.
Und ist ja eigentlich auch eine super Bestätigung, finde ich jetzt so als Gründer, wenn man halt erstmal einen Vertrag verkauft oder einen Kunden rankriegt, das ist ja der erste Erfolg, aber wenn der Kunde dann halt verlängert und sogar erweitert, dann hat man ja auch das Gefühl, dass man irgendwas richtig macht.
Ja, definitiv. Und ich glaube, für uns aber noch wichtiger als eben die Conversions nach den Piloten ist dann eben, wenn der Kunde wirklich in die, ich sag mal, langfristige Zusammenarbeit geht, dass er dann da wieder upgradet und dass er dann da verlängert. Also darauf hat sich auch die Verdopplung bezogen, weil ich glaube, innerhalb von einem Piloten, wenn du als gerade, ich sag mal, Early-Stage-Organisation, so dein ganzes Herzblut reinsteckst, diesen einen Kunden in diesem Pilot happy zu machen, das ist super wichtig und das braucht's und das ist absolut entscheidend. Aber die Frage ist ja dann, wenn der Kunde dir mehr Volumen bringt, wenn der Kunde dir mehr Workload bringt, wenn der Kunde dir verschiedene Use Cases bringt, kannst du ihn dann happy machen und schaffst du es dann eben sozusagen Schritt für Schritt dich in die Organisation reinzufräsen und für die einfach der präferierte Ansprechpartner zu werden. Genau, von dem her, das ist nochmal was, wo ich sage, hey, da freue ich mich immer nochmal deutlich mehr drüber, wenn wir bei den Kunden, wo wir schon ein bisschen länger drin sind, einfach nochmal einen guten Upsell hinkriegen, eine gute Verlängerung hinkriegen, weil du dann einfach merkst, dass das System in einer gewissen Stabilität beim Kunden den Benefit bringt, den es bringen muss.
Ja, das ist cool. Aber jetzt hast du ja gesagt, ihr seid sozusagen in dieser klassischen Go-to-Market-Phase, Orientierungsphase. Ja, ihr habt jetzt irgendwie wahrscheinlich am Anfang erstmal so ein bisschen Opportunity-driven Kunden rangenommen und gesagt, okay, wenn jemand das Produkt mag und kauft, dann ist doch erstmal super, dann funktioniert sowas auch. Und du hast gesagt, da habt ihr jetzt so ein Fokusthema. Wie viel verschiedene Industrien oder wie unterscheiden sich die Kunden, die ihr habt, sodass du sagst, ich weiß jetzt gar nicht, was ist eigentlich mein Ideal Customer Profile, sondern ich habe halt 4, die sind total unterschiedlich, funktionieren aber alle. Wie machst du das fest oder wo ist da das Problem für dich?
Ja, also ich glaube, du hast perfekt zusammengefasst, wie die Situation da ist. Also wir haben tatsächlich 3 bis 4 Segmente, wo ich sagen könnte, da kann ich ein ICP draus schneiden. Die haben alle super Nachbuchungsraten, die haben alle signifikante Revenues. Das ist alles cool. Also was ist das bei uns? Das Größte ist tatsächlich Pflege. Also in dem Fall Pflegeführungskräfte, die in ja vor allem im Altenpflegebereich dann einfach in der Fläche stark verteilt sind. Absolut umkämpfter Markt, dort die guten Fachkräfte zu gewinnen und dann aber halt auch zu halten, zu binden. Führung spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und für die Organisation ist einfach super schwer, diese Leute, deine Pflegedienstleitung, ja, dann mit guten Weiterbildungsangeboten zu erreichen. Für uns super spannender Markt, funktioniert super. Gleichzeitig beispielsweise das Feld IT-Beratung funktioniert für uns auch relativ gut. Ganz anderes Aufgabenprofil bei den Menschen. Nichtsdestotrotz, was haben die Organisationen gemeinsam? Sie sind halt einfach im Normalfall super dezentral und können Leute nicht über irgendeine Art von Präsenzschulung abholen.
Genau. Ja, und hätte ich gesagt, das nächste ist dann Filialleitung bei Lidl und Aldi oder so. Ja, die sind, ja. Also, was ich rausgehört oder was ich jetzt meine Hypothese wäre, da ist so ein Mensch irgendwie an der Spitze von einer sehr operativen Einheit. Und Das ist ja so, man sagt ja mal, an der Spitze wird schnell einsam. Ja, und ihr macht ja in eurem Coaching, muss man vielleicht ergänzen, dass ihr so ein Peer-Coaching auch macht. Das heißt, ich bin gar nicht unbedingt alleine jetzt in der App und schaue mir da Videos an, die mir sagen, wie kannst du irgendwie deine Mitarbeiter besser motivieren oder wie kannst du noch effektiver kommunizieren oder so, sondern das ist ein Gruppentraining, oder? Da sind dann auch andere Leute dabei. Ist das vielleicht auch so eine soziale Komponente, dass die Leute andere Menschen treffen?
Ja, also du kannst dir das Format so vorstellen, diese digitalen Lernreisen, das sind so hochstrukturierte Programme von im Normalfall 8 Wochen. Und da kombinieren wir immer 2 Elemente. Einerseits Microlearning auf der Smartphone-App, geht auch auf dem Desktop. Der Grundgedanke ist, die Leute können einfach, wo sie sind, super einfach Learning in ihren Alltag integrieren und auch eben direkt reflektieren, was hat es mit mir zu tun.
Heißt, kleine Tipps, irgendwelche Programme, das ist dann nicht live, da ist kein Coach, sondern das sind eigentlich eher so wie eine smartere Form, irgendwie ein Lernbuch sozusagen, einfach einfacher und digital irgendwie, ne, und besser strukturiert, dir in den Alltag mitzugeben.
Genau. Also an der Stelle, wenn du dort stehen bleiben würdest, würde es nicht funktionieren, weil ich kenne eigentlich praktisch keine Company, die mit E-Learning wirklich einen Blumenstrauß gewonnen hat oder gewinnt an der Stelle. Du hast einfach die große Herausforderung, dass du einfach super, super niedriges Engagement hast, dass im Durchschnitt relativ viele Leute, weniger Leute in deiner Organisation das dann auf Dauer durchziehen und die Kontinuität fehlt. Und deswegen, gleichzeitig hat dieses Selbstgesteuerte natürlich ganz viele Vorteile. Deswegen kombinieren wir es eben mit einem Gruppenaustausch. Alle 2 Wochen treffen sich unsere Teilnehmenden in so Kleingruppen, 4 bis 6 Personen, für einen Videocall. Da ist auch ein Coach von uns dabei. Und der Grundgedanke ist der, dass die dann halt das Gelernte aus der App besprechen, aber vor allem die Probleme, die sie jetzt in ihrem Arbeitsalltag in der Anwendung haben. Und dadurch, dass du es eben kontinuierlich machst, über 8 Wochen dich alle 2 Wochen triffst, hast du halt eine relativ hohe Umsetzungsverbindlichkeit. Wenn ich dir in einer Woche 2 von meinen Führungsproblemen klage und du, der Coach, die Gruppe, mich dann beratet, was ich besser machen kann, dann ist eure erste Frage natürlich in der Woche 4. Und Lukas, hast du es gemacht? Und so kriegen wir eben eine sehr hohe Verdrahtung in den Alltag rein, dass die Leute es wirklich schaffen, Lernen und Weiterentwicklung und Neues ausprobieren und nicht stehen bleiben, wirklich zum integralen Bestandteil von ihrem Alltag zu machen.
Ja, ich meine, das hat sehr viele Parallelen zu diesem ganzen Fitnessbereich, ne? Wo du auch sagst, okay, es gibt super viele Angebote, wo du, wenn du einfach nur jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde deine Übung machen würdest, ja, dann wäre ja alles gut, aber am Ende machst du es halt 2 Wochen, 4 Wochen. Und dann hörst du wieder auf und da kommt dann halt irgendwie so ein bisschen Personal Coach oder eine Trainingsgruppe oder so, wo du halt einfach dann diesen Austausch hast. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr ähnliche Dynamik, ne? Diese Verbindlichkeit gegenüber anderen Menschen, diese Regelmäßigkeit von so Treffen und dann auch so mal so ein Statuscheck führt, glaube ich, da dazu, so diesen inneren Schweinehund einfach dann auch zu bekämpfen. Und es leuchtet mir total ein, ja, wie dass diese Kombination sehr wichtig ist. Ne? Nicht nur das eine, nur das Gruppentraining, wenn du halt einfach immer nur quatscht über deine Probleme, dann fühlt es sich halt erstmal besser an, aber dann davon löst du dann ja meistens auch nichts. Du musst dann auch irgendwie was tun und die Kombination finde ich gut. Hab ich verstanden. Wir waren ja verschiedenen Prototypen oder Customer Types, ja, Pflege, Führungskräfte, IT-Beratung. Das meine ich, also die haben dann ja nicht nur in dem Gedanken diese Verbindlichkeit für das, was sie lernen, sondern sie treffen einfach auch andere Menschen sozusagen auf Augenhöhe, die ihre Probleme haben, die sie wahrscheinlich in ihrem Berufsalltag halt nicht treffen, weil halt
Ich glaube, das ist an der Stelle auf der User-Seite oft halt einer der größten Benefits. Die Zielgruppen, so unterschiedlich sie auf den ersten Blick gerade scheinen, haben dann doch relativ viel gemeinsam. Genau wie du sagst, die haben alle einen unglaublich vollen Arbeitsalltag. Die Frage ist, wie kriege ich das Ganze irgendwie rein? Gleichzeitig ist absolut essentiell, dass ich mich weiterentwickle, dass ich Sachen lerne. Und die sind relativ isoliert. Also gerade wenn wir jetzt an Führungskräfte denken, Teamleitungen, die sind, wenn ich jetzt IT-Lead-Consultant auf einem Projekt bin, beim Kunde sitze, dann habe ich nicht so viele Peers um mich rum. Wenn ich Pflegedienstleitung in einem Altenheim bin, dann kann es halt oft sein, also habe ich auch nicht so viele Peers bei mir am Standort. Die Möglichkeit, mich dort einfach auszutauschen, von anderen Leuten zu lernen, die genau die gleichen Herausforderungen haben, das ist einfach, auf der User-Seite mit einer der größten Benefits, die wir von Guide bringen und wo wir eben der Personalentwicklung dann eben auch den Benefit bringen, dass die eben kontinuierlich und eben auch maßgeschneidert mit den Themen, die sie da platzieren wollen, erreichen kann.
Okay, jetzt bin ich gespannt, weil also auf mich wirkst du da sehr reflektiert, ja. Du, also A, machst du dir Gedanken über Go-to-Market, B, machst du dir anscheinend sehr viel Gedanken über deine Kunden, hast du jetzt ja schon segmentiert, hast da verschiedene Bereiche, hast aber auch die Gemeinsamkeiten schon erkannt. Wie geht der jetzt damit um? Also was ist dein Plan, sozusagen da jetzt Fokus reinzukriegen?
Ja, also ganz ehrlich, ist für uns die größte Herausforderung und ich glaube, wenn es einfach wäre, würden es deutlich würden's deutlich mehr Leute machen. Wie gehen wir an das ganze Thema ran? Also ich glaube, der Punkt ist einfach der, sich erstmal klar zu machen, welche unterschiedlichen Kundengruppen habe ich und welche Probleme löse ich denn tatsächlich für die. Ja, und ich glaube, die einfach mal aufzumalen, dem Team vor allem dann klar zu machen, wo diese Unterschiede sind und wie groß die Komplexität ist und auch das Team auf der Reise mitzunehmen, hey, wir verlieren hier Speed und euer Job ist auch dadurch schwieriger, dass wir ganz genau all diese Dinge machen. Das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt. Ich glaube, so wie wir drüber nachgehen, ist einfach relativ hypothesenbasiert zu sagen, hey, lass uns doch mal für die einzelnen Segmente unsere Deckungsbeiträge ausrechnen, unsere Margen ausrechnen, schauen, wie unsere Lead Times sind und dann gehen wir von oben runter, das, was am attraktivsten ist, damit fangen wir an, gucken, dass wir im Vertrieb mal unsere komplette Power eben hier dahinter kriegen, hinter dieses eine Kundenprofil und lass uns gucken, wie weit wir kommen.
Der Punkt ist ja, glaube ich, selbst wenn die, ich meine, wenn du da signifikante Profitabilitätsunterschiede hast oder Lead-Time-Unterschiede, so, dann ist, glaube ich, Segmentieren ja dann auch einfach, wenn die aber jetzt alle ungefähr gleich sind oder im Mix irgendwie da keiner so heraussteht, ist es ja trotzdem ein Vorteil, sich auf eine Kundengruppe zu konzentrieren, insbesondere wenn ihr auch so einen gewissen Referral- und Word-of-Mouth-Part habt, ja, weil ich glaube, Pflegekraft, Führungskraft, ja, der hilft es jetzt nicht, wenn du einen Use Case aus der IT mitbringst. Ja, zumindest fühlt sie sich da jetzt nicht so, oder die Firma fühlt sich da jetzt nicht so wieder. Wenn du aber heißt, ich habe jetzt die Top 4 Pflegefirmen schon als Kunde, dann den 5., 6., 7. zu kriegen, wird ja immer einfacher, weil irgendwie verstehen die halt, okay, du bist da halt anscheinend eine gute Lösung. Und das ist ja, glaube ich, einer der Benefits. Also ist bei euch jetzt sozusagen definitiv auf verschiedenen Kundenprofilen, bei vielen meiner anderen Foundern ist es so, country-specific, ja, du kannst sagen, ich habe eine gute Lösung, die funktioniert in Deutschland und in Italien und in den USA, aber wenn ich halt einen Kunden in Deutschland, einen in Italien, einen in den USA habe, dann helfen die mir sehr wenig, sozusagen in dem jeweiligen Markt weiterzukommen und dann ist es vielleicht sinnvoller, erstmal ein Thema ein bisschen größer zu machen, bis das so ein Flywheel hat und von alleine läuft und dann das nächste zu nehmen, ja, und wahrscheinlich für deine Kollegen ja auch dann einfacher, da eine Story zu nehmen. Oder gibt es da große Widerstände, dass jetzt einer deiner Sales-Kollegen sagt, im Moment, aber ich habe doch hier jetzt die IT-Beratung und die ist super, warum soll ich jetzt irgendwie Pflege machen? Ich würde lieber weiter IT, also wo kommt intern da der Widerstand?
Ja, ich glaube, der Punkt ist einfach der, wenn du probierst, die ganze, also 100% dabei, und ich glaube, das ist ganz genau das, was du probieren musst zu tun und was wir mit sehr viel Vehemenz probieren zu tun. Im Alltag ist es natürlich an manchen Stellen dann einfach, den Fokus zu verlieren, weil du auch ein Stück weit Opfer deines eigenen Erfolgs wirst. beispielsweise du fokussierst dich jetzt sales-seitig komplett auf ein Segment, dann ist aber ein Kunde aus einem anderen Segment, der super, super happy ist mit dir, kommt dann ums Eck und will seinen Auftrag verdreifachen, denkst du dir halt auch so, boah, shit, Alter, habe ich jetzt die falsche Entscheidung getroffen? beziehungsweise, und du bist dann halt auf der Product-Seite, ist dann halt auch das Product-Team natürlich ein Stück weit wieder dahinterher, sich zu überlegen, okay, Customer Success, wie machen wir jetzt diesen Kunden happy? Ja. Der Kunde droht mit Auftrag, beziehungsweise hat schon unterschrieben. Und ich glaube, hier ein gutes Mittelmaß zu finden oder auch einen guten Weg zu finden, hey, wann muss ich auch mal Nein sagen, wann muss ich potenziell sogar auch mal Nein zu Umsatz sagen, das ist, glaube ich, das, was wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist an der Stelle. Ja. Weil wenn kein Cash drin ist in diesen Deals und du sagst, hey, wir ergreifen nur Aktion, wenn dann tatsächlich was unterschrieben ist. Klar, das ist erstmal ein richtig guter Bullshit-Filter. Aber wenn du in der Situation bist, dass du dich fokussierst und dann kommt auf der anderen Seite halt einfach Cash und ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn du cash-effizient wachsen willst, wenn du Wachstumsraten, deine Wachstumsrate wird nicht im Sinne von, wie scharf ist unser ICP gemessen, sondern deine Wachstumsrate wird halt einfach im Sinne von ARR gemessen, dann bist du halt auch einfach an der Stelle, dass du merkst, oh shit, das baut schon einen gewissen Stress auf meine kleine Organisation auf und sorgt dafür, dass ich hier auf jeden Fall Ablenkung habe. Und da einfach diese Balance zu finden, dazwischen, wo nehmen wir einfach das Cash jetzt, wo gucken wir, dass wir opportunistisch weiter gut unterwegs sind, aber wo kriegen wir halt sozusagen unsere strategische Linie auch durchgeboxt im dafür, dass wir dann einen guten Go-to-Market, einen skalierbaren Go-to-Market Approach hier aufgestellt bekommen, hinter dem wir dann auch einen guten Series A Investor hauen können. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung an der Stelle.
Finde also, ich super. Also zusammengefasst ist irgendwie so die Frage, wann entscheide ich mich als Gründer, sozusagen einen Auftrag abzulehnen, ja, weil er mich defokussieren würde. Ja, obwohl ich damit wachsen und alle meine KPIs sozusagen kurzfristig besser werden. Aber ich glaube, so überzeugt bin, dass langfristig mich das sozusagen langsamer mein Business Model verkompliziert, ja, und sozusagen die nächsten 3-4 Deals dann einfach schlechter werden. Und wie gehe ich mit der Unsicherheit um, dass dir natürlich keiner in dem Moment sagt, ob du da recht hast oder nicht, ja, und du dich vielleicht hinterher 6 Monate später ärgerst, ja, weil jemand anders das Segment dir klaut, ja, oder du halt auf das Segment, auf das du gesetzt hast, nicht so schnell vorwärts kommst, wie du gedacht hast, das kann sein. Ja. Was machst du da? Gehst du auf andere Gründer zu? Wir haben ja gerade festgestellt, deine Kunden suchen ja auch irgendwie so den Austausch. Jetzt suchst du dann sozusagen in dem B2B SaaS-Segment irgendwie Austausch mit anderen Gründern oder sprichst du mit deinen Investoren? Oder holst du da direkt potenzielle Series A-Investoren ran, diskutierst mit denen so Fragen und lässt dir dann helfen, das zu lösen, und wenn es gelöst ist, sagst du, ja, jetzt könnt ihr auch investieren. Also mach dein Problem zu einem Lead-Gen für die nächste Runde. Ja, ist doch gut.
Nein, also ich glaube, wie du sagst, da möglichst mit vielen schlauen Leuten, die es schon mal gemacht haben, im Austausch zu sein, hilft und ist super wichtig. Und ich glaube, das eine ist natürlich immer cool, also genauso wie unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer da natürlich gerne im Peer-Austausch sind, bin ich das auch gern. Mit anderen Foundern auf der Stage. Klar, andererseits immer gut, wenn dir deine Investoren helfen können. Da habe ich echt an vielen Stellen auch Glück. Also Benne Ilk ist ja, glaube ich, auch jetzt bei euch im Podcast nächste Woche oder so. Beispielsweise der hier auch in Stuttgart sein Headquarter hat, hilft uns da auch super, ist mega, mega hilfreich. Ich glaube,
genau,
das ist super.
Von Flip, ja, genau. Grüße an Benedikt. Ja. Ist es eine enge
Möglichkeiten. Ich glaube, noch ein Satz dazu. Ja. Ich glaube, am Ende des Tages ist es aber in der Early Stage für dich als Founder einfach auch wichtig zu verstehen oder möglichst schnell zu verstehen, niemand steckt so tief drin wie du. Und ich glaube, einer der Fehler, die ich wahrscheinlich gemacht habe und den ich bei vielen Early-Stage-Foundern sehe, ist, dass du zu viel Wert dann oder zu viel Gewicht auf die Empfehlungen und auf die Blicke von Leuten legst, die es einfach schon mal gemacht haben. Weil klar sind die super schlau und die sind potenziell auch deutlich schlauer wie du, weil sie es schon mal gemacht haben. Nichtsdestotrotz, die beschäftigen sich nicht 80 bis 100 Stunden die Woche genau mit diesem Thema, mit diesem Kunden, mit diesen Problemen, die du hast. Du hast immer so einen unglaublichen Wissensvorsprung. Und ich glaube, da die gute Balance zu finden, das ist einfach die schwierigste Sache oder eine der schwierigeren Sachen als Early Stage Founder.
Unterschreibe ich zu 100%. Ich glaube, es ist sehr gut einfach mal jetzt auf den Punkt gebracht. Und gleichzeitig, glaube ich, da muss man dann die inhaltliche und die emotionale Ebene vielleicht trennen. Ja, ich glaube, oft als Founder brauchst du viel mehr emotionalen Support von anderen Foundern als jetzt inhaltlichen Support. Genau das, du kennst dein Business schon. Und am Ende musst du die Entscheidung treffen. Du musst auch mit den Entscheidungen leben. Die trifft ja keiner für dich. Es hat noch nie jemand in meinem Businessleben meine Arbeit gemacht für mich. So, ja, it's just, that doesn't happen. Ja, in Partnerschaften nicht und irgendwie in Coaches nicht, in Investoren nicht. Ja, also am Ende, du musst es schon machen. Aber genau das, wo wir eben waren, so, du entscheidest dann und dann kommt ja auch eine gewisse Unsicherheit. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen so. Die wenigsten gehen einfach so durch und sagen, ja, zack, entschieden, egal, ja, sunk cost weiter, so, also intellektuell verstehen wir das schon, dass bestimmte Dinge dann halt eingeleitet sind, aber klar kommt Unsicherheit, ja, und da dann einfach, sehen wir jetzt beim Artist Summit einfach ganz oft, da ist ja auch Peer-to-Peer-Gründeraustausch, das einfach ganz oft schon zu verstehen, dass die anderen genauso lost sind, ja, und auch nur mit Wasser kochen am Ende, ja, und ja. Das hilft einfach schon so ein bisschen Druck, ne, diesen mentalen Druck halt zu nehmen. Ja, und ja klar, dann einfach mal irgendjemand anrufen können, ja, der sagt irgendwie, du, ich hatte eine ähnliche Situation und so, und dann hilft es überhaupt nicht, was er konkret sagt, aber es hilft einfach mal drüber gesprochen zu haben. Ja, und dann macht man am nächsten Tag einfach weiter und fühlt sich ein bisschen besser und trifft dann wahrscheinlich auch bessere Entscheidungen. Ja,
ja. 100%. Und ich glaube, das ist einfach die Superpower, die einfach Angels und erfahrenere Unternehmer haben, dass sie dir an diesen Stellen einfach emotional helfen können, weil sie sagen können, hey, das ist jetzt scheiße, aber das muss ein Stück weit auch so. Also das ist die normalste Sache der Welt, dass es jetzt hier gerade so ist. Und hier sind meine 5 Cent, aber dann halt auch ganz klar zu sagen, hey, am Ende des Tages, es ist meine Perspektive von außen, es ist keine Patentlösung. Du musst den Transfer machen. Ich glaube, das ist das, was da ja gute Beratung ausmacht.
Ich glaube, wir haben ja schon gelernt, dass du gerne hart fällst. Hast ja mit angefangen.
Ja,
bei Mercedes war es zu leid. Jetzt fällst du vielleicht ab und zu ein bisschen härter, aber anscheinend hast du ja verstanden, man muss dann wieder aufstehen und weitermachen, daraus lernen und dann entwickelt man sich halt auch vorwärts. Ne?
Ich glaube, noch einen Punkt dazu an der Stelle. Was hilft auch noch bei der Unsicherheit oder was hilft mir bei der Unsicherheit? Ich glaube, an den Stellen hat man oft oder ich oft den Reflex, zu sehr auf deine Prozesse, auf deine Strategie, auf deine Investoren und solche Sachen zu schauen und einfach nicht deinen absolut 100%igen Fokus auf den Kunden zu legen und mit dem Kunden dann auch über dein Problem zu sprechen. Und ich glaube deswegen, gerade in der Early Stage, ist es so super, super wichtig und entscheidend, dass du als Founder und im Idealfall aber halt möglichst viele Menschen in deinem Team wirklich gute Beziehungen zu deinen Kunden haben und einfach mit denen reden können, die anrufen können, die fragen können, hey, wie denken ihr darüber nach, wenn wir jetzt ABC machen, würdet ihr das geil finden oder nicht? Und ich glaube, einfach hier auch sozusagen als Leader für deine kleine Startup-Organisation das so zu prägen, hey, when in doubt, talk to a customer. Immer auf den Kunden dich zu beziehen, immer die Frage zu stellen, hey, was braucht er? Und nicht zu oft zu denken, hey, wir lösen das aus uns raus oder nicht zu oft zu denken, hey, wir lösen das mit irgendwelchen Experten, die drumherum sind. Am Ende des Tages, der Kunde sorgt dafür, dass der Umsatz da ist und je besser deine Beziehung ist und je mehr sie dir sagen, desto mehr gewinnst du. Deswegen ist die Beziehungspflege und da wirklich eine tiefe Beziehung haben, einfach so zu haben, so entscheidend.
Ja, voll gut. Ich glaube, das ist auch immer ein richtiger Hinweis. Ja, also man hat, glaube ich, selten zu viel mit Kunden gesprochen. Ja, und wenn du zwei hast, mit denen du auch mal über ne, Problemstellungen reden kannst und nicht nur sagst, hier, ich habe ein neues, geiles Feature, sondern einfach so. Viele Kunden, habe ich ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, die freuen sich auch, wenn sie sozusagen mitentwickeln dürfen. Und das ist dann eigentlich auch so ein Buy-in. Ja, also wenn die das Gefühl haben, ja, sie haben an dem Produkt mitgeholfen, dann ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie es halt irgendwie dann auch kaufen. Ja, voll wichtiger Punkt, glaube ich, eng am Kunden auch zu bleiben als ein Stakeholder in dieser Guidance, ne, ja, Umgebung, die man sich schafft. Nicht nur andere Founder, sondern Kunden, eine wichtige Rolle. Ja, nehme ich voll mit. Jetzt habe ich ein bisschen in der Vorbereitung recherchiert über Guide und ich finde, man findet noch nicht viel. Also ich hätte da den Wunsch, dass sich euer Marketing und euer Auftreten da so ein bisschen vergrößert, zumindest jetzt aus Podcast-Recherche-Sicht. Wie siehst du das denn? Wie ist denn neben eurem Go-to-Market, also jetzt auf Kundenseite, wie ist tatsächlich klares Marketing, wie versucht ihr Guide zu promoten, dass überhaupt Sichtbarkeit für euer Produkt im Markt entsteht.
Ja, absolut. Also da legst du den Finger zu Recht in die Wunde. Ich glaube, was das Thema Sichtbarkeit angeht nach außen und auch Klarheit im Außenauftritt, da können wir bei Guide auf jeden Fall eine große Schippe drauflegen. Ich glaube, was wir einfach, also so rum, wir haben ja gerade über das Thema Fokus gesprochen, was die Zielgruppe angeht. Ich glaube, mir ist auch immer super wichtig, das Thema Fokus, was deine Aktionen angeht und worauf, wo du guckst, dass du als Team halt einfach richtig, richtig gut da drin wirst. Und für uns ist einfach der Punkt, dass wir merken, hey, wir sind einfach unglaublich gut drin, mit Leuten zu reden, mit unseren Kunden diese tiefen Beziehungen aufzubauen, dass wir von ihnen hören, hey, was braucht ihr, was macht ihr an dieser Stelle? Deswegen haben wir von unserer Seite einfach unglaublich viel ins Thema Sales investiert. Unsere Marketingmanagerin sagt manchmal auch lächelnd, dass sie ja eigentlich auch ihr Teil des Sales-Teams ist, so viel wie sie da in Calls mit drin ist und so viel wie sie da supportet. Von dem her ist es für uns bisher einfach eine Fokussierung gewesen, dass wir gemerkt haben, hey, das können wir am besten, wenn wir da unsere Kappe reinstecken, kommt gerade am meisten rum. Und gleichzeitig ist es, genau wie du sagst, für die nächste Phase jetzt super, super entscheidend, dass wir Guide nach außen deutlich sichtbarer machen, dass wir die Brand besser positionieren, Website, aber auch Personal Brands. Genau, dass da einfach mehr Sichtbarkeit für die gute Arbeit ist, die wir da machen.
Also, wo ich ja in letzter Zeit gerne mal reinschaue, ist G2 und auch OMR Reviews. Ne? Das ist ja so ein bisschen das deutschsprachige Pendant, also für Software-Review-Plattformen. Ja. Und da habe ich euch nicht gefunden. Jetzt auf ist das ein Kanal, den du kennst, den du dir anschaust, den du relevant findest?
Ja, das kenne ich. Super relevant. Ich glaube aber halt auch wieder für die Zielgruppen abhängig. Also weißt du, gerade von unseren 3 bis 4 großen Kundengruppen wäre eine auf jeden Fall jetzt die Pflege, andere das Facility Management, wo ich sagen würde, es ist denen komplett egal, was auf OMR Reviews steht. Dementsprechend ist halt da auch immer der Punkt, hey, diese ganzen Marketingkanäle sind ja dann powerful, wenn du halt eine ganz, ganz klare Vision und Vorstellung hast, welche Zielgruppe bediene ich dahinter. Genau. Und dementsprechend, glaube ich, ist das halt auch eine der großen Herausforderungen jetzt da drin, den Go-to-Market gut zu machen, zu identifizieren, hey, auf welchen Kanal und vor allem auf welche Zielgruppe konzentriere ich jetzt da meine Marketing-Efforts. Da bist du beim Sales halt einfach, wenn du es schnell rausfinden willst, jedenfalls wir mit unserem Skillset gerade deutlich schneller und mit schnelleren Feedback-Loops unterwegs, wenn du da einfach den Hörer in die Hand nimmst und anrufst. Und gleichzeitig ist es genau, wie du sagst, da müssen wir ran. Da müssen wir drauf einfach sichtbarer werden.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich das von so vielen höre, dass halt im Endeffekt dann eine Sales-Orga aufbauen, outbound, irgendwie die Marke pushen, das ist irgendwie planbarer und skalierbarer, als wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt eher Demand-Gen und versuche mal über sozusagen eher passive Marketing-Kanäle in der Hoffnung, dass dann irgendwann Inbound kommt. Ja, wir haben ja von der Tim von Yoyaba, der hat zum Demand Jam eine gute Masterclass auf dem Summit gehalten, ist auch hier im Podcast, kann ich empfehlen. Die haben, glaube ich, eine sehr spannende Sicht, wie man jetzt sagt, okay, wenn ich ein Produkt habe, ja, wo ich sage, okay, da glaube ich dran und das funktioniert auch, ja, wie kriege ich sozusagen dann bei Facility Management konkret jetzt sozusagen überhaupt erstmal du musst ja diese Awareness schaffen, dass die überhaupt ein Problem haben, ja, und dann musst du hingehen und gucken, dass sie verstehen, dass es dich als Lösung oder dein Produkt als Lösung gibt. Ja, das sind ja zwei Schritte und dann kann man mit denen auf einem anderen Niveau reden. Aber gut, ich habe jetzt verstanden, aktuelle Phase, euer Next Step ist gerade tatsächlich eher outbound und eher mit einem Sales-Team, da die entsprechenden Kunden anzugehen. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, so du sagst jetzt, ihr arbeitet auf die Series A, was wollt ihr schaffen bis zur Series A? Was sind da so die großen Meilensteine, die du vorgenommen hast?
Also ich denke, für uns das Wichtige, also jetzt auf der KPI-Seite ist es einfach wichtig, dass wir dieses Wachstum, das wir im letzten Jahr hatten, halten können und im Idealfall sogar noch ein bisschen ausbauen, weil da können wir wirklich sagen, hey, das ist geil, das ist richtig cool und dementsprechend, glaube ich, auch ein großes Lob dementsprechend ans Team und bin super happy, dass es über diesen Sales-Approach einfach gut funktioniert hat. Gleichzeitig glaube ich am Ende des Tages das ganze Thema Retention, das ganze Thema Churn ist einfach super, super wichtig, dass uns da auf keinen Fall die Luft ausgeht. Das ist, glaube ich, gerade unser größter Trumpf tatsächlich, dass wir da einfach ganz klar zeigen können, Kunden, die Guide nutzen wollen, dringend mehr von Guide nutzen. Und die größte Hausaufgabe ist einfach ganz klar zu sagen, hey, in welchem Segment haben wir hier unseren ganz klaren, skalierbaren Go-to-Market etabliert, einen guten Plan dafür, wo wir sagen können, hey, wenn wir da so und so viel Euros draufwerfen, dann kommen auf der anderen Seite mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit so und so viel Euros an ERA raus. Also ich glaube, hier einfach eine größere strategische Klarheit hinzukriegen, eine konkretere Story hinzukriegen, in welchem Segment wird jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monaten dieses, ich sag mal, noch mal schnellere Wachstum möglich sein. Das ist, glaube ich, das absolut Entscheidende für uns. Und das ist unsere Hausaufgabe, wo wir jeden Tag früh für aufstehen und das in den Griff kriegen wollen.
Ja, mega. Nee, komplett verstanden. Was ist so ein angestrebtes ARR-Level, wo du dann in ein, zwei Jahren sein willst?
Ja, ich meine, die Frage ist ja immer die, wo, genau, also auf welchen Multiples kannst du es dann raisen? Ich glaube, für uns wichtiger, also ich glaube, nochmal wichtiger als das ARR-Level, wo wir dann am Ende rauskommen, ist einfach, dass die Entwicklung stimmt und dass wir einfach ganz klar haben, hey, wir haben diesen attraktiven Markt vor uns und wir haben ganz, ganz klar den Schlüssel, wie wir diesen Markt aufschließen und zeigen es einfach, dass wir es kontinuierlich über unser Wachstum hingekriegt haben. Also, wenn wir dieses Jahr wieder schaffen, 20% pro Monat deutlich plus zu überstreiten, bin ich happy. Genau.
Okay. Sehr gut gedodged. Ja, ich weiß nicht, wo ihr herkommt und ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Deswegen kann ich die 20% halt schlecht einordnen, aber ich habe es ja versucht, sozusagen jetzt einmal von unten, einmal von oben, aber alles gut, ich lebe damit. Wir wissen ja alle so ein bisschen, wo wenn du jetzt sagst, ihr habt eine Mio geraced, ihr habt irgendwie 15 Leute, dann kann man sich so ein bisschen die Größenordnung ja vorstellen. Was ich mir jetzt vorstellen kann, so vom Sales-Team, kommt ihr jetzt wahrscheinlich, wie viel ist noch Founder-led Sales und wie viel macht das Team alleine?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich bei uns segmentabhängig auch. Ich finde, oder wir sind gerade in einer Transition drin, dass wir da einfach deutlich besser werden. Ich würde sagen, dass ich aktuell wahrscheinlich noch in 50% von den Deals mit drin bin. Wir schaffen es da aber gerade Stück für Stück, meine Rolle so zu reduzieren, dass ich eigentlich noch in die relevanten, wichtigen Termine mit reinkomme. Es dann entsprechend da mich auch rausziehe in den Zwischenphasen und Kappa für andere Sachen habe. Ist, glaube ich, aber auch eine der entscheidendsten Sachen,
ja. Ja, hast du da einen guten Kollegen, Kollegin sozusagen unter dir, die dann jetzt going forward das Sales-Team aufbaut und so ein bisschen selber noch mit anpackt, aber gleichzeitig die jüngeren Kollegen auch dann reinholt, aufbaut?
Ja, im Aufbau noch nicht. Also ich sehe es noch nicht so, dass ich sozusagen beim Aufbau mich schon rausziehen kann. Einfach deswegen, weil ja diese strategische Unklarheit im Go-to-Market ja noch ein Stück weit da ist, wo ich sage, hey, das kann ich, also sollte ich nicht delegieren. Das ist meine Aufgabe, das ein Stück weit rauszufinden und ich muss einfach nah dran sein, um das gut mit hinzukriegen. Ja. Genau, gleichzeitig ist es super gut. Wir haben ein tolles Team, was dann den operativen Sales angeht, die einfach die Kunden super verstehen. Das ist einfach eine Bank, auf die du da bauen kannst.
Ja, Shoutout ans Guide-Team. Ich finde es immer großartig, wenn die Founder im Podcast auch ihr Team nicht vergessen oder auch da mal nochmal ein lobendes Wort finden. Chapeau dafür. Bevor ich jetzt zu meiner allerletzten Restaurantfrage komme, nochmal meine inhaltliche Abschlussfrage. Irgendein Thema, was wir jetzt nicht angerissen haben, was du gern noch im Podcast unterbringen wolltest. Such dir Leute, hast du andere Themen? Möchtest du irgendwas pitchen hier in der Community?
Mega. Naja gut, nachdem du das Thema Marketing jetzt schon mir so aufs Brot geschmiert hast, klar, wenn es in Stuttgart tolle Marketing-Talente gibt oder im Umfeld, aktuell haben wir noch eine relativ große Office-Kultur hier, jederzeit gerne Bewerbung vorbeischicken, wir freuen uns da. Ich glaube, das wäre so, wenn ich mich auf eine Sache reduzieren müsste, mein Pitch und meine Bitte.
Alles klar. Gut, dann haben wir das doch auch untergebracht. Und ja, wir haben so ein kleines Projekt im Rahmen des Podcasts. Wir sammeln kulinarische Highlights und vor allem so Tipps von Foundern über so Secret Spots, kleine oder große Läden, die du super findest, irgendwo, wo du gerne essen gehst, was aber vielleicht nicht irgendwie bei TripAdvisor in den Top 10 steht, also was nicht so jeder kennt. So dein Secret Essen-Spot.
Gut, ich bin natürlich selten auf der TripAdvisor-Page von Stuttgart, deswegen weiß ich nicht, ob es draufsteht. Dementsprechend, nein, aber du hast ja vorher schon gesagt, dass ich relativ lange in Italien gelebt habe. Deswegen stehe ich natürlich stark auf italienisches Essen. Direkt oder relativ nah bei uns beim Büro ist das Valle, in der Nähe vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Finde ich total nice, sowohl zum Mittagessen als auch zum Abendessen. Genau, kann man ein bisschen Dolce Vita spüren.
Deutsche Vita, perfekt, ja. Nee, ein bisschen italienisch in Stuttgart, haben wir das auch, verlinken wir in den Shownotes und natürlich auf der artist.net Webseite sind alle Restauranttipps von jetzt über 170 Foundern irgendwie konsolidiert. Habe ich neulich in meinen MBA-Verteiler auch mal reingeschickt. Ich habe ja in Barcelona studiert, da hat irgendjemand für ein Board-Meeting in München rum was gesucht und dann kannst du einfach mal 170 Recommendations, ich glaube allein 15 in München oder so, wird inzwischen eine gute Liste. Also wer Langeweile hat, kann man mal abarbeiten. Ich glaube, die paar, die ich kenne davon, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das sind alles solide Tipps, ja. Cool. Du, Lukas, danke, dass du die Zeit genommen hast, hier während deines stressigen Go-to-Markets Fokus-Suche mal in den Podcast zu kommen. Wir sehen uns hoffentlich, wenn wir dann mal in den Stuttgarter Raum kommen. Der Benedikt Ilk von Flip hat schon angeboten, dass wir mal ein Artist on Tour bei ihm machen. Wir arbeiten da dran gerade, die Tour geht rum durch ganz Dach, sind jetzt auch in 3 Tagen von diesem Recording, also 9. Februar in Zürich, ja, und dann kommt Düsseldorf und Wien, also der Zug zieht weiter und bestimmt auch bald mal wieder im Stuttgarter Raum. Ansonsten immer herzlich gerne im Oktober in Berlin zum Founder-Austausch und emotionalen Support holen. Ja, und wenn ihr euch für unser Flagship-Event im Oktober, den Artist Summit 2024, interessiert, dann schaut doch auf artist.net vorbei und meldet euch an oder bewerbt euch für ein Ticket, je nachdem, ob ihr schon dabei wart oder nicht. Und ansonsten heute, wenn dieser Podcast rauskommt, also am 9. Februar, sind wir mit dem Artist on Tour in Zürich, am 29. Februar in Düsseldorf. Und am 13. März dann in Wien. Also falls das in eurer Nähe ist, ist es eine Möglichkeit, uns schon mal in einem kleineren Umfang kennenzulernen. Wir freuen uns, ganz viele von euch da begrüßen zu dürfen. Bis dahin, schöne Woche. Der Matthias. Musik